Es ist der 23.12.2018. Wie ist es denn so um eure Weihnachtsstimmung bestellt? Ja, ich sehe dezentes Nicken, manche nicken kräftiger, der eine oder andere hat so ein erschrecktes Gesicht. Also morgen ist wirklich Weihnachten, ja? Also ist jetzt unumgänglich. Vielleicht kriegst du heute noch das Nötigste an der Tankstelle und am Morgen ist auch noch mal bis mittags die Geschäfte geöffnet. Also schau mal, was noch geht bis Weihnachten. Weihnachtsstimmung ist ja irgendwie wie so ein heiliger Gral in der Adventszeit. Alle jagen dem so nach, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo du sagst, ja, jetzt ist die Weihnachtsstimmung da. Und der ist sicherlich auch sehr unterschiedlich, was ihr darunter versteht, was für euch dafür bedeutend ist, dass bei euch Weihnachten wird, dass Weihnachtsstimmung da ist. Ich nehme euch mal mit, kurz in ein paar Momente in meiner Adventszeit, wo es mir so weihnachtlich geworden ist, zwischendurch immer mal wieder.
Der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho!
Also ihr kennt das Setting, ist so die Eisenbahnbrücke dort, das war am Nikolaustag und ich dachte, es ist so eine Begegnung der dritten Art, dieser Harley-Davidson-Rocker-Weihnachtsmann da. Der war aber total nett und ist dann noch rechts rangefahren und hat Amelie in diesen Sack reingreifen lassen. Also es war total super, das war schon mal ein bisschen Weihnachten. Dann hatten wir eine tolle Einladung von Freunden, Corinna und ich, also meine Frau und ich. Wir durften auf einen Militärstützpunkt mitkommen in Stuttgart-Möhringen. Dort gibt's ein Theater, ein kleines, feines. Und dort wurde A Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, aufgeführt. Ich kannte diese Geschichte vorher gar nicht so genau, aber ich finde, da steckt ganz viel von dem drin, was mir an Weihnachten auch wichtig ist, zeigt die Veränderung von einem alten Mann, von einem hartherzigen, eigensinnigen, eigenbrötlerischen Mann hin zu einem gutherzigen, offenherzigen Mann, der gerne dann mit seiner Familie Weihnachten feiert. Tolles Stück. Und am Ende singen auf der Bühne alle Freue dich Welt, also Joy to the World. Und da war so richtig Weihnachten in meinem Herzen. Dann hier in Altdorf, letztes Wochenende war Weihnachtsmarkt und da war ja tatsächlich auch ein bisschen Schnee da und dann dieser tolle Tannenbaum und die Lichter und dann war da der Schülerchor, wo meine zwei älteren Kids auch mitgesungen haben, 136 Kinder und dann hat der ganze Platz da Odo Fröhliche gesungen, also es war auch schon sehr, sehr weihnachtlich. Und dann am vergangenen Montag schließlich waren wir mit ein paar Männern hier an der Gemeinde, haben der Kälte getrotzt und auf dem Grill schon mal so ein bisschen den Weihnachtsbraten vorgekocht, ob das auch was wird. Ja, das war auch nochmal sehr, sehr schön und stimmungsvoll mit Feuer und allem Möglichen, was noch dazu gehört. Bisschen kalt war es am Ende, deshalb bin ich vielleicht auch so ein bisschen verschnupft, aber das war es wert am Ende. Gestern habe ich noch so ein Schächtelchen geschenkt bekommen. Da steht drauf, Weihnachtsstimmung für einen besonders lieben Menschen. Habe ich von meiner lieben Frau bekommen. Wenn man dieses Schächtelchen aufmacht, dann ist da so ein kleines Kerzlein drin und so ein kleiner Tannenbaum und ein paar silberne Schneeflocken und so. Also wenn jemand Bedarf hat, irgendwie noch so auf den letzten Drücker so jetzt in Weihnachtsstimmung zu kommen, dann kommt vorbei. Ihr dürft mal reinschauen, weil weiter verschenken darf ich das jetzt natürlich nicht. Deine Reise durch den Advent sah wahrscheinlich ganz anders aus als meine Reise, aber als Gemeinde haben wir uns auf den Weg zum Stall gemacht und heute ist der 23.12. und im Bild gesprochen stehen wir so wie vor der Tür. Vor der Tür, vor diesem Stall. In diesem Stall liegt dieses Kind in der Krippe und wir glauben daran, dass es Gottes Sohn ist, dass Gott in diesem Kind mitten in die Welt hineingekommen ist und auch mitten in deine Welt hineingekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir vor dieser Tür jetzt geht. Und das hat vielleicht damit zu tun, wie du die Adventszeit erlebt hast. Aber vielleicht ist es auch mehr als die Adventszeit, so eine kürzere oder längere Phase in deinem Glauben. Einfach auch, wie es dir mit dieser Nachricht geht, dass Gott mitten in deine Welt gekommen ist. Dass er zu einer greifbaren, erlebbaren Realität geworden ist. Wofür dieses Kind in der Krippe unser Bild ist und woran wir das festmachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht vor dieser Tür, ob du dort vorfreudig stehst, weil das genau das ist, was du erlebst gerade. Der Sohn Gottes ist eine erlebbare, spürbare Realität in deinem Leben. Gott ist dir nah. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ein bisschen frustriert vor dieser Tür stehst und denkst, hey, wo ist das? Wo ist diese spürbare, erlebbare Realität? Wo ist dieser nahe Gott in meinem Leben? Ich erlebe es gerade nicht. Ich erlebe es schon länger nicht. Und eine dritte Perspektive, wie du vor dieser Tür stehen kannst, ist vielleicht so ein bisschen neugierig. Das ist alles noch Neuland für dich. Mit diesem Stall und dem, was hinter dieser Tür ist und diesem Sohn Gottes und dass Gott nahe ist. Was bedeutet das für dein Leben? Vielleicht ist das etwas, was du gerade erst entdeckst und wo du dich auf den Weg gemacht hast, ganz neu in dieser Adventszeit. Und wir wollen heute Morgen diese drei Perspektiven mal ein bisschen durchgehen und draufschauen, wie jeder einzelne von uns vor dieser Tür steht und vielleicht entdeckst du dich wieder an der einen oder anderen Stelle. Lass uns schauen auf diese vorfreudige Perspektive. Die Adventszeit und Weihnachtszeit ist ja eine Zeit, die ist sehr bestimmt von Vorfreude und von Spannung. Also ich erlebe das jetzt schon seit Jahren intensiver und zunehmend intensiv mit meinen Kindern. Ich zeige euch mal hier, das ist ein Adventskalender, der bei uns zu Hause hängt. Und das war vor dem ersten Türchen. Und man sieht so, es ist kaum auszuhalten. Bis dieser 1. Dezember da ist und bis man endlich dieses Türchen öffnen kann, dann wird da schon mal so ein bisschen dran rumgeporkelt und irgendwie mal so ein bisschen gedrückt und vielleicht kann man irgendwas erkennen, was hinter diesem Türchen ist. Dann gibt's noch andere Sachen, die wichtig sind. Ein Baum zum Beispiel. Also das wird dann immer wieder gefragt, Papa, wann holen wir den Baum? Wann holen wir den Baum? Und dann irgendwann machen wir uns auf den Weg. Das war jetzt vor einer Woche an einem Samstagabend in Altdorf, haben wir gedacht, ach, wir unterstützen die lokalen Unternehmen und suchen da noch einen. Dann sind wir zur ersten Stelle gegangen, da war schon alles zu und dunkel. Dann bei der zweiten Stelle war alles zu und dunkel. Und dann haben wir noch eine Stelle gefunden in Altdorf, wo wir dann noch einen Baum erwerben konnten. Das war ganz nett. Und die Kinder waren total froh, dass endlich dieser Baum da ist, weil es dazu gehört, dass es Weihnachten werden kann. Und die Freude über diesen Baum ist riesig. Der schönste Baum überhaupt in allen Wohnzimmern. Das müsst ihr mir glauben und Justus ist überzeugt davon. Dann ist da immer wieder diese Frage bei den Kindern, ey, wie lange jetzt noch? Wie lange ist es denn jetzt noch bis Weihnachten? Und zum Glück gibt's diese Adventskalender. Und ich bin froh, dass meine beiden älteren Kids mittlerweile auch zählen können, dass sie sich das selber immer mal wieder auch auszählen können, wie viele Tage das jetzt noch bis Weihnachten sind. Und ich nicht immer wieder neu überlegen muss, wie lange dauert's denn jetzt noch bis Weihnachten? Und dann ist dieser Tag irgendwann da, wo Weihnachten ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch selber dran erinnern könnt, wie das als Kind war. Man steht vor dieser Tür, vor dem Weihnachtszimmer und kann es kaum erwarten, bis die Eltern sagen, jetzt dürft ihr reinkommen. Jetzt ist alles bereit, jetzt sind alle Geschenke ausgelegt, jetzt brennt der Baum, also die Lichter am Baum. Und man darf endlich rein und es gibt diese Geschenke und alles ist gut. Manchmal ist da auch so eine Vorfreude auf ein Geschenk, was man genau weiß, dass man es an Weihnachten bekommen wird. Vielleicht ein Handy, was ihr euch schon lange gewünscht habt, oder ein Parfum, oder endlich diese Socken wieder mal, die es dann da gibt, oder irgendwas, wo du sagst, hey, da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf, dass es Heiligabend endlich unterm Baum liegt. Bestimmt gibt's so Sachen bei euch, oder? Dass ihr jetzt heute schon wisst, morgen gibt's das endlich, da ist es soweit, da darf ich es endlich in meinen Händen halten. Das ist was ganz, ganz Schönes. Und irgendwie ist dieser Stall, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, auch so ein bisschen wie eine Verpackung für ein wunderbares Geschenk. Ein sehr kleines, körperlich sehr kleines Geschenk, aber doch das größte Geschenk, was es überhaupt gibt. Dass dieser Sohn Gottes in der Krippe liegt und dass Gott in diesem Sohn mitten in diese Welt gekommen ist und auch dir an die Seite tritt. Das allergrößte Geschenk. Die Bibel beschreibt es an verschiedensten Stellen. Johannes 1, Vers 14. Er, das Wort, also Jesus, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Gott wird Mensch. Dann Philipper 2, Vers 6 bis 7. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Da ist Gott und er kommt in diese Welt und er teilt das Leben von uns Menschen, tritt an unsere Seite. Und in Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Das ist dieses Geschenk, das in diesem Stall liegt, auf das wir zugehen, auf das wir uns freuen und dass wir morgen gemeinsam hier auspacken dürfen. Ich möchte euch noch an einem Beispiel deutlich machen, was das bedeutet, dass dieser Gott mitten in unsere Welt gekommen ist. Vielleicht habt ihr auch so Lieblingsweihnachtsfilme, so Filme, die dazugehören, die man jedes Jahr an Weihnachten schaut, weil das einfach wunderbar ist. Also ich habe so einen Film, um den geht's nur peripher jetzt. Also es ist Kevin allein zu Hause, der läuft auch jedes Jahr zu Weihnachten. Und ich kann mich immer noch kaputt lachen über diesen Jungen, der da sein Heim verteidigt. Hab mir aber überlegt, mit Justus gucke ich den noch nicht, weil das sind zu viele Inspirationen für einen fantasievollen, kreativen Jungen. Also das wäre nicht gut, irgendwann später kommt das dann. Der Film, um den es mir geht, ist tatsächlich Liebe. Das ist so ein Film für mich mit meiner Frau. Also ohne meine Frau schaue ich auch andere Filme, aber das ist sowas, das schauen wir dann zusammen. Das ist so ein Episodenfilm, wo es ganz viel um Liebe und Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen geht. Und unter anderem ist dort eine Episode, dass sich der Premierminister von Großbritannien in eine ganz gewöhnliche, eine bürgerliche Frau verliebt. Und diese Liebesgeschichte wird dann beschrieben. Und eines Morgens taucht dann dieser Premierminister am Frühstückstisch dieser ganz normalen Familie auf und alle sind voll aus dem Häuschen, dass der Premierminister in ihrem Haus ist und mit ihnen zusammen frühstückt. Und das ist so ein bisschen was, wo man spüren kann, wie besonders das ist, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Wir machen ja schon einen Riesenbohai daraus, wenn irgendjemand, den wir, eine Person des öffentlichen Lebens, eine VIP irgendwo, den wir mal treffen, dem begegnen irgendwo und der kommt so mitten in unserem Alltag auf einmal vor und wir rechnen gar nicht damit. Und hier kommt Gott selbst in die Welt und tritt an unsere Seite, ist mit uns. Und ist mitten in dem präsent, in den Situationen, in denen wir ganz gewöhnlich und normal in unserem Leben unterwegs sind. Und vielleicht erlebst du das ganz greifbar, dass Gott an deiner Seite ist, dass Gott mit dir ist, dass es wahr ist, dass Gott mitten in dein Leben hineinkommt und sich an deine Seite stellt. Vielleicht hast du ganz konkrete Situationen vor Augen aus deinen letzten Wochen, aus dem Jahr, was hinter uns liegt, wenn du zurückschaust. Und dann fallen dir diese Dinge ein, wo Gott da war, wo Gott da ist. Und es macht dein Herz dankbar. Und du hast ganz viel Freude darüber, über diesen Immanuel, über diesen Gott mit uns. Und deshalb ist dir morgen auch nach Feiern zumute. Das ist, Weihnachten ist Party für Jesus, so wie die Kinder das manchmal singen in einem Song. Der ist total schön, den könnten wir nachher auch mal noch singen hier zusammen, aber tun wir nicht. Aber es ist dir nach Feiern. Es ist dir nach Feiern zumute, weil du Gott so nah erlebst. Und in der Weihnachtsgeschichte ist auch ganz viel Freude drumherum. Ein paar Stellen, Lukas 1, 43. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht, sagt Elisabeth, wo Maria sie besuchen kommt, wo beide noch schwanger sind. Und da sagt Elisabeth dann weiter, ja, das bist du. Denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Dass dieser Sohn Gottes unterwegs. Und da macht ein anderes Kind im Leib seiner Mutter einen Freudensprung. In Lukas 1, Vers 46 sagt Maria dann direkt im Anschluss, mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria ist voll von Freude über das, was da geschieht an ihr, was Gott an ihr tut. Und ein letztes, aber der Engel sagte zu ihnen, zu den Hirten auf dem Feld, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Diese Weihnachtsbotschaft ist eine Freudenbotschaft. Gott ist mit uns. Und wenn du so voll Freude bist, dann mach's doch wie Elisabeth und wie Maria, dann gib dieser Freude Ausdruck. Vielleicht ist es so, dass du in den nächsten Tagen einfach mal überlegst, hey, wie kann ich das ausdrücken? Gegenüber Menschen, gegenüber Gott, wie kann ich dieser Freude Ausdruck verleihen? Lass es mal raus, dass wir nicht nur so eine inwendige Freude haben, wie wir es oft so praktizieren, sondern dass du einfach wirklich mal dieser Freude Ausdruck verleihst. Vielleicht nachher im Lobpreisteil, Der Michael hat gesagt, es ist so schön, euch zu erleben im Gesang, und dann lasst es raus, wenn da Freude in euch ist über das, was hier an Weihnachten geschieht, auf das, was wir zugehen gemeinsam. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Das andere Extrem gegenüber dieser Freude ist, dass du vielleicht frustriert vor dieser Tür stehst. Weil du sagst, das alles das, was du gerade beschrieben hast, Manuel, das habe ich mal erlebt. Das habe ich mal so gespürt. Das war mal für mich so greifbar, aber irgendwie erlebe ich das im Moment so gar nicht. Vielleicht sind da Fragen in deinem Leben über das, wie Gott ist. Du hast irgendwas erlebt oder erlebst diese Welt und bringst es so schwer zusammen mit diesem Gott, der so nah sein soll. Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt dieses Jahr, dass irgendwie jemand dir genommen wurde, der dir so wichtig gewesen ist. Und auf einmal ist dieser nahe Gott für dich so wenig spürbar. Auf einmal wird dieser nahe Gott so fern, fühlt sich so weit entfernt an. Wie so ein uneingelöstes Versprechen, dass du denkst, hey, das ist mir doch versprochen, dass dieser Immanuel da ist, aber wo ist das denn jetzt? Wie jemand, der dir versprochen hat, ich bin für immer bei dir und dann doch gegangen ist. Oder dein Chef, der gesagt hat, ich werde an dich denken bei der nächsten Beförderung, und irgendwie hat er doch nicht an dich gedacht. Und diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Und auf einmal ist dieser nahe Gott so fern, und das sind die wirklich harten Zeiten, wenn wir Gott als so fern erleben, obwohl wir doch alle miteinander feiern, dass er uns so nahe gekommen ist. Wie passt das zueinander? Und ich glaube, manchmal legen wir uns dann noch zusätzlich Lasten auf in diesen Situationen, wenn wir dann jemanden spüren lassen, der diese Fragen hat und der Gott gerade als so fern erlebt, dann sagen, vielleicht glaubst du nicht so richtig, betest nicht genug, oder vielleicht ist da irgendwo eine Sünde in deinem Leben, die du noch nicht entdeckt hast, aber die muss da sein, weil sonst wäre Gott ja nicht so fern. Und ich glaube, da setzen wir an der falschen Stelle an, wenn wir dann noch die Verantwortung dafür, dass Gott so fern scheint, demjenigen aufs Herz legen und die Verantwortung ihm zuschieben, der das gerade so erlebt und der durch diese dunkle Zeit hindurchgeht. Und ich glaube, dass es viel mehr damit zu tun hat, dass es diese Zeiten einfach immer wieder geben wird. Und dass es zu unserem Leben dazugehört, dass dieser nahe Gott uns manchmal so fern scheint. Dass wir ihn nicht immer so greifbar nah haben und dass er nicht immer so präsent ist und dass wir nicht immer nur fröhlich sind, sondern es gehört unserem Glauben dazu, dass wir auch durch diese Zeiten gehen, wo wir Gott als fernen Gott erleben. Wenn ihr in die Bibel reinschaut und euch die Personen dort anschaut, dann sehen wir dort immer wieder Leute, die erleben Gott nicht nur als nahen Gott, sondern die erleben auch, wie Gott ihnen fremd wird. Wir erleben Menschen, die Fragen haben an diesen Gott. Wir erleben Menschen, die Gott eben nicht so nah an ihrer Seite spüren. Und da sind wir mittendrin in so einer Spannung zwischen dem, was wir schon jetzt in unserem Glauben erleben und was noch nicht ist. Zwischen dem, dass Gott in diese Welt gekommen ist und dass Jesus aber sagt, ich komme noch mal wieder. Ich bin gekommen, aber ich komme wieder. Es gibt Dinge, die sind schon jetzt da, und es gibt Dinge, die werden wir jetzt noch nicht erleben. Es gibt so Stellen in der Bibel, die scheinen sich zu widersprechen. Da sagt Jesus zum Beispiel in Lukas 17, man wird euch auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier sagt Jesus, in mir ist das Reich Gottes mitten unter euch. Es ist gekommen. Und genauso kann Jesus sagen in Lukas 11, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Also was denn jetzt? Das Reich Gottes ist gekommen oder dein Reich komme. Und man kann diese Stellen nicht miteinander harmonisieren. Das ist diese Spannung, die in der Bibel da ist und die wir auch in unserem Leben erleben, dass mal Gott so nah ist, dass wir ihn spüren, dass er greifbar an unserer Seite ist. Und dann gibt es Phasen in unserem Leben, da ist Gott scheinbar so weit weg. Da bleibt Gott uns, da ist Gott uns fern. Tobias Feix, ein Marburger Theologe, hat den Glauben von der jungen Generation untersucht. Und er hat dabei ein paar Schlüsse gezogen. Einer davon ist, dass wir dringend unser Gottesbild um diese unbequeme Seite von Gott ergänzen müssen. Dass wir ganzheitlicher diesen Gott in den Blick bekommen müssen. dass er nicht nur dieser liebe, nahe, Daumen hoch Gott ist, sondern dass da auch eine unbequeme Seite ist. Dass da eine Seite Gottes ist, die wir nicht zu greifen bekommen. Dass dann Gott ist, der uns manchmal auch fern ist und der uns fremd wird und den wir nicht in die Tasche stecken. Und ich denke, dass es auch in diesem Bild von Licht-Dunkel sehr gut erfasst ist, wie wir Gott manchmal erleben. In diesem Bild von der Tür sehen wir, dass dort ein Licht hineinfällt in diesen Raum, aber da ist auch noch ganz viel Dunkelheit. Und in der Bibel ist ganz viel die Rede davon, dass Gott als Licht in diese Welt gekommen ist. Aber es ist trotzdem noch Dunkelheit da. Dieses Licht führt nicht dazu, dass auf einmal alles strahlend hell ist, sondern da ist noch Dunkelheit. Da gibt es so Zwielicht. Da ist nicht alles auf einmal hell. Und von Jesus selbst heißt es, dass die Dunkelheit ihn nicht auslöschen konnte. Aber auf der anderen Seite hat diese Dunkelheit ihm ziemlich zugesetzt. Wenn man den Lebensweg von Jesus sieht, was dort beschrieben ist über ihn, dann war das kein leichter Weg in dieser Welt. Dann hat diese Dunkelheit nach ihm gegriffen und ihm ziemlich zugesetzt. Und das Licht hat gesiegt, aber die Dunkelheit ist da gewesen und die Dunkelheit hat Jesus zugesetzt und deshalb setzt auch uns die Dunkelheit zu. Ein Zitat von Charles Haddon Spurgeon: Gott im Dunkel zu vertrauen ist nichts, Gott im Licht zu vertrauen ist nichts, aber Gott im Dunkel zu vertrauen, das ist Glaube. Das spitz. Gott im Licht zu vertrauen ist nichts, aber Gott im Dunkel zu vertrauen, das ist Glaube. Und das beißt sich so mit unserem Leben, mit unserem Lebensgefühl und wie wir das gerne hätten. Ich hätte es gerne immer hell. Ich hätte gerne nicht diese dunklen Phasen in meinem Leben. Und es beißt sich mit dem, was wir sonst so erleben, dass uns sonst alles zur Verfügung steht und dass alles so machbar ist und dass wir alles in der Hand halten in unserem Leben. Bei Amazon sieht man immer, so und so viele Artikel sind noch verfügbar und wenn ich es da nicht kriege, dann rufe ich eine andere Homepage auf und dann kriege ich es da spätestens. Wenn ich in den einen Supermarkt gehe, da finde ich meistens alles, was ich brauche. Wenn es da nicht ist, gehe ich in den nächsten Supermarkt. Und auch sonst ist so vieles machbar. Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Tablette, dann geht's mir besser. Wir haben scheinbar alles im Griff. Aber so ist dieser Gott nicht. Den haben wir nicht im Griff. Wir können uns ihn nicht verfügbar machen. Und wir auch nicht dadurch, wie du deinen Glauben gestaltest, was du tust, hast du irgendwie in der Tasche, wie Gott dann handelt, wie Gott präsent ist in deinem Leben und dass Gott präsent ist in deinem Leben. Das haben wir nicht in der Hand. Noch ein paar Gedanken dazu, wie wir mit dieser Spannung leben können. Zwischen diesem Gott, der uns doch eigentlich verspricht, so nah zu sein und den wir doch manchmal so fern erleben. Ich denke, dass es zum einen gut ist, wenn wir offen darüber reden, über unsere Erfahrungen mit diesem fernen Gott. Dass wir nicht immer so tun, als wenn alles happy, clappy, super ist. In der Gemeinde und in unserem Leben mit Gott, dass Gott sozusagen reinkommt und ab dann ist alles super. Nein, dass wir es aushalten und auch davon erzählen können, dass Gott nicht immer dieser nahe Gott ist, sondern dass er auf einmal, wo ist dieser Gott? Und mit unseren Fragen und Zweifeln auch offen umgehen in der Gemeinde. Das ist ja sowas, was man eher so hinterm Berg hält und dann bleibt man eher mal ein bisschen weg und man will das den anderen nicht zumuten, aber es gehört dazu. Jeder von uns geht durch solche Phasen. Und gerade dann brauchen wir die Gemeinschaft derer, mit denen wir unterwegs sind. Dafür ist doch Gemeinde da, dass wir nicht nur dann miteinander hier sind, wenn wir alle von Herzen gerne Lobpreis singen und Gott die Ehre geben und ja, super, toll, Gott ist da und wir sind, uns geht's gut. Und gerade dann brauchen wir doch diese Gemeinschaft, wenn es uns nicht gut geht. Dass da Leute sind, die uns festhalten, die uns aushalten, die uns ermutigen und die manchmal auch ein Stück des Weges für uns glauben, weil ich selber nicht mehr kann. Aber da sind dann Leute, die geben mich nicht auf und die halten mich fest und die halten mich so dran und die halten mich drin. Das brauchen wir in diesen Phasen, wo diese Spannung uns manchmal fast zerreißt. Deshalb möchte ich dich ermutigen und vielleicht auch, dass du jemanden noch mal auf jemanden zugehst, der heute nicht mehr hier ist, dass sie noch mal an diesen Ort kommen, wo potenziell Licht ist, in dieser Gemeinschaft, in diesem Gottesdienst, an verschiedenen Stellen, wo du Gott schon erlebt hast, wo er dir mal nah gewesen ist. Komm doch an diese Orte zurück und gib Gott die Chance, noch mal neu bei dir anzuknüpfen und dir noch mal neuen Hoffnungsschimmer zu schenken. Ein Hoffnungsschimmer, wie er auch in folgendem Text mir begegnet ist. Im Dezember dunkel tappe ich meiner Sehnsucht hinterher, so oft schon ins Leere gefasst, durch Löcher gestolpert, an dornigen Zweigen mir das Hoffnungskleid zerrissen. Da schweift am Horizont ein Stern, als suchte jemand die Erde ab, als hoffte er im Lichtkegel einen Verlorenen zu entdecken. Einer hat sich auf den Weg gemacht zu mir. Ein Gedicht von Tina Wilms oder ein Text von Tina Wilms. Einer hat sich auf den Weg gemacht zu mir. Auch wenn er mir manchmal so fern scheint, hat sich auf den Weg gemacht und sucht mich, hält Ausschau nach mir. Zuletzt noch ein Hoffnungswort für dich, wenn du so zurückschaust und denkst, hey, es war mal so schön mit diesem Gott und irgendwie habe ich mal so viel erlebt mit ihm und irgendwie ist er mir gerade nicht so präsent. Genauso ging es dem Volk Israel auch mal. Und dann bekommen sie folgendes Wort. Daran denkt ihr, daran klammert ihr euch. An das, was mal gewesen ist. Aber blickt doch nicht immer zurück. Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an, merkt ihr das nicht? Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen, damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. Die Tiere der Steppe werden mich ehren, Schakale und Strauße mich preisen, weil ich Wasser durch das ausgedörrte Land fließen lasse. Und auch das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird mich rühmen, und wird weiter sagen, was ich getan habe. Gott schafft ein Neues. Manchmal ist es so ein kleiner Neuanfang und wir sehen ihn manchmal nicht. Aber diese Hoffnung ist immer da, die ist für dich da, egal wie du es gerade erlebst. Gott wird dir gut tun. Gott hat dich im Blick. Und Gott schenkt dir immer wieder neue Hoffnung. Ich möchte jetzt gerade beten für all diejenigen, die diesen Hoffnungsschimmer sich sehnen nach so einem Hoffnungsschimmer in ihrer Situation. Vater, du bist uns so nah gekommen und das feiern wir an Weihnachten. Wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du an unsere Seite getreten bist. Und doch erleben wir immer wieder Situationen in unserem Leben, da spüren wir so wenig davon und da scheinst du so weit weg zu sein. Und manchmal sind die Fragen und Zweifel so groß, es zerreißt uns. Und wir fragen uns, wo bist du? Und wir möchten dich bitten, dass du uns diesen Hoffnungsschimmer in unsere Situation neu hineinschenkst. Dass du uns zusagst, ich bin dabei, ein Neues zu schaffen. Ich hab dich im Blick. Wir möchten dich bitten, dass wir erleben dürfen, diesen Schweif am Horizont, wo wir merken, da ist jemand. Da bist du auf der Suche nach uns. Da bist du auf dem Weg zu uns. Wir möchten dich bitten, dass gerade auch jetzt dieses Weihnachtsfest neu diese Hoffnung in unser Herz schenkt, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du uns siehst und dass wir dir nicht egal sind. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen berührst und dass du all denen, die so viele Fragen haben und wo die Hoffnung schwindet, dass du neue Hoffnung schenkst. Amen. Abschließend diese dritte Perspektive. Vor dem Stall. ist diese neugierige Perspektive. Vielleicht ist es so, dass du dich gerade erst auf den Weg gemacht hast oder wieder neu auf den Weg gemacht hast zu diesem Stall. Und all das, was da so, was ich hier rede von Gottes Sohn und Gott, der in die Welt gekommen ist und irgendwie Engeln und Botschaften und was auch immer, das sind so Sachen, die sind dir erstmal noch himmelweit entfernt vielleicht. Das sind noch Hieroglyphen und irgendwie ist das was, wo du sagst, hey, das weiß ich noch gar nicht so genau, ob das was für mich persönlich zu bedeuten hat. Das ist keine genaue Vorstellung davon, was es bedeutet, dass der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist. Aber jetzt sitzt du hier und das heißt, irgendetwas ist passiert. Irgendwas hat dich gelockt. Irgendwas hat dich gezogen, hierher zu kommen. Vielleicht ist es irgendwie so eine Sehnsucht nach Liebe oder nach Frieden oder nach Sinn in deinem Leben. Vielleicht hat dich ein Freund oder eine Freundin eingeladen, mal mitzukommen hier zum Weihnachtsfest oder am Tag vor Weihnachten, mal diesen Gottesdienst zu besuchen und dir anzuschauen, wie das so ist. Vielleicht ist es auch eine Lebenssituation, die dich hergebracht hast, wo du sagst, ey, da hilft nur noch Beten. Vielleicht ist es Nostalgie, so anlässlich Weihnachten. Ist doch eigentlich ganz schön im Gottesdienst, Lieder singen, zusammenkommen mit Leuten und beten. Vielleicht hast du auch gebetet, so ein Stoßgebet und es erhört worden. Irgendwas hat dich aufmerksam gemacht auf diesen Gott, auf diesen Stall, auf dieses Fest an Weihnachten, diesem Kern nochmal nachzugehen. Und ich möchte dir Mut machen. Es gab in der Bibel rund um die Weihnachtsgeschichte auch Leute, denen ging es genau so. Die haben irgendwie gemerkt, hey, irgendwas ist da. Und da wurde die Aufmerksamkeit geweckt. Und sie haben sich auf den Weg gemacht zum Stall. Es waren zum Beispiel drei Magier, die wohnten hunderte Kilometer entfernt von diesem Stall in Bethlehem. Und da hat Gott ihnen einen Stern an den Himmel gesetzt und so ganz kreativ bei ihnen angeknüpft. Und sie sind aufmerksam geworden auf das, was dort passiert ist, haben sich auf den Weg gemacht zum Stall und sind über ein paar Umwege dort gelandet. Und dann gehen sie in diesen Stall hinein. Und was dann passiert, ist echt außergewöhnlich. Sie fallen nieder und beten dieses Kind in der Krippe an. Da passiert etwas mit ihnen. Erstmal so ein diffuses, irgendwas Besonderes ist da passiert. Und dann gehen sie in diesen Stall und merken, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und auf dem Weg hin sind sie diesem Stern gefolgt. Und auf dem Weg zurück gehen sie, weil Gott ihnen einen Traum geschenkt hat, wo er ihnen sagt, dort geht lang. Da hat sich was verändert. Sind sie in Beziehung gekommen zu diesem lebendigen Gott durch die Begegnung mit diesem Kind in der Krippe. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dieser Entdeckerfreude und dem, was da so in dir angeklungen ist, nachzugehen. Und dass du so ein bisschen abenteuerlustig bist und dich mal reinstürzt in das, was dieses Kind für dich zu bedeuten haben könnte. Dass du morgen wiederkommst, hier zum Heiligabend-Gottesdienst. Oder auch zu anderen Gottesdiensten. Wir haben eben gehört, im Januar kommt Daniel Böcking zu uns, der stellvertretende Bildredakteur, Chefredakteur. Ich habe gedacht, im Januar ist so Tag der kahlen Köpfe oder der Monat der kahlen Köpfe. Also der Daniel Böcking, der hat ja eine ähnliche Frisur und dann der Joshua Aaron hat eine ähnliche Frisur. Also ihr dürft im Januar gerne auch mitmachen beim Tag der kahlen Köpfe. Kommt gerne, aber nicht nur mit dieser Frisur. Wir haben auch im Januar einen Alpha-Kurs, wo ihr kommen könnt, um das mal für eine begrenzte Zeit einfach zu sagen, hey, ich will mich mal intensiver damit beschäftigen, mit diesem Glauben. Was bedeutet das? Was könnte das vielleicht auch für mich bedeuten? Und mal unverbindlich reinschauen, diese Abende zu erleben, wo es was zu essen gibt, wo man Leute kennenlernen kann, die schon länger mit Gott unterwegs sind und wo es Inputs gibt. Also herzliche Einladung da, weiter zu entdecken, was dieses Fest, was dieses Kind in der Krippe, was dieser Gott persönlich für dein Leben zu bedeuten haben könnte. Es ist der 23.12. und wir stehen vor dieser Tür. Und ich glaube, es ist gut wahrzunehmen, dass wir vor dieser Tür unterschiedlich stehen. Dass nicht überall tollste Weihnachtsstimmung ist, dass es aber auch nicht allen schlecht geht, sondern dass viele Leute voller Freude sind in ihrem Herzen darüber, was dort an Weihnachten passiert ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir morgen gemeinsam diesen Stall betreten und dieses Wunder anschauen und schauen, was es mit uns macht, dieses Wunder der Weihnacht anzuschauen. Und eine Strophe noch aus dem Lied vom Himmel hoch, das lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein, zu sehen, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. Lasst uns das mal anschauen gemeinsam, dieses Wunder der Weihnacht. Egal, ob du viel Freude im Herzen hast, dann komm und lass diese Freude raus und steck mit dieser Freude andere Leute an. Egal, ob du Fragen und Zweifel hast, gib Gott eine Chance, morgen etwas zu tun an deinem Herzen. Und vielleicht bist du einfach neugierig, dann komm morgen wieder. Und vielleicht führt es dazu, dass aus diesem etwas verschwommenen Bild morgen ein bisschen klarer wird, was in diesem Stall passiert ist und was es für dich zu bedeuten hat.